ARD.
Hi, mein Name ist Julia Dehmann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich hauptsächlich mit Medizinthemen. Und in diesem Podcast, da nehme ich euch mit in die spannende Welt der Ernährungsmedizin. Zusammen mit den NDR-Ernährungsdocs aus dem bekannten Fernsehformat. Außerdem mit bewegenden Patientengeschichten und natürlich mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek und am Ende jeder Folge haben wir ein Rezept für euch. Heute Erbsen-Avocado-Minzsuppe.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.
Da sind das so kleine Kügelchen, ich sag mal so wie beim Kaninchen. Oder aber es sammelt sich alles und dann hat man auch noch das große Glück, dass man pressen muss, also wirklich pressen.
Das war Yvonne und vielleicht habt ihr auch erraten, worüber sie gesprochen hat, nämlich über ihren Stuhlgang. Der hat ihr Jahrzehnte Schmerzen bereitet. Sie hatte eine chronische Verstopfung und in schlechten Phasen hatte sie nur alle 2 Wochen Stuhlgang. Aber die Beschwerden drumherum, also wirklich Magenschmerzen und auch Übelkeit, das war für sie, wie für viele Betroffene, eigentlich das Schlimmste. Was Yvonne geholfen hat, darüber spreche ich heute mit Dr. Viola Andresen, Ernährungsdoc, Leiterin des Bauchzentrums am Medizinikum in Hamburg und Expertin für Magen- und Darmerkrankungen. Hallo Viola.
Hallo Julia.
Viola, als Fachärztin für innere Medizin und als Ernährungsmedizinerin hast du auch federführend an der aktuellen Leitlinie für chronische Verstopfung, Obstipation heißt das ja in der Fachsprache, mitgeschrieben. Und das heißt, das Thema chronische Verstopfung, das betrifft schon viele Menschen in Deutschland, oder?
Ja, sehr, sehr viele und überwiegend übrigens auch Frauen. Manchmal ist es quasi eine Begleiterscheinung von anderen Magen-Darm-Erkrankungen, zum Beispiel vom Reizdarmsyndrom. Aber es kann auch ausgelöst werden durch viele Medikamente. Aber glücklicherweise kann man bei der chronischen Verstopfung tatsächlich einiges machen. Und da steht die Ernährung natürlich als erste Stufe an erster Stelle.
Ja, wie und mit welchen Strategien, darüber sprechen wir gleich ausführlich. Aber erstmal hast du mir wieder was mitgebracht. Was ist da?
Das lass dich mal überraschen, wenn du das Tuch abdeckst.
Mhm. Oh, okay.
Sieht erstmal etwas ungewohnt vielleicht aus.
Ein Sparschäler und so lange, dünne
dunkelbraune
Wurzeln. Sind das Schwarzwurzeln?
Ja, richtig, genau. Sieht ein bisschen aus wie Spargel, nur in schwarz.
Mhm, genau. Aber heißt da, glaube ich, auch Winterspargel,
ja,
ne? Ja.
Und die Knollen da, kennst du die auch?
Nee.
Das ist Topinambur.
Okay. Und warum liegt jetzt hier noch ein Sparschäler?
Ja, also die Schalen muss man auf jeden Fall schälen, bevor man die Gemüsesorten dazu bereitet.
Mhm.
Also wie Kartoffelschälen im Grunde, ne?
Und ich soll die jetzt schälen?
Mach mal, lass dich überraschen.
Okay.
Es ist nämlich nicht so einfach.
Ja, also bei den Schwarzwurzeln geht's, aber ich glaube, da kriegt man ganz dreckige Finger von. Da muss ich jetzt mal aufpassen. Und diese Topinambur, das ist echt, weil das ja so Knollen sind.
Mhm.
So ein bisschen wie bei Sellerie oder Ingwer oder so, weil da so viele Hübelchen dran sind, das ist gar nicht so ohne. Ja, also schon ziemlich viel Arbeit. Aber warum hast du mir die jetzt genau mitgebracht?
Das ist echt Arbeit, das gebe ich zu, aber es lohnt sich. Denn ich habe bei der Vorbereitung festgestellt, dass gerade Topinambur und Schwarzwurzeln ganz besonders viel Ballaststoffe enthalten. Das ist ein Top-Ballaststoffgemüse. Mit einer Portion Schwarzwurzel, etwa 200 Gramm, nimmst du etwa 18 Gramm Ballaststoffe auf. Und mit einer Portion Topinambur etwa 12,5 Gramm. Und wir sagen ja mindestens 30 Gramm pro Tag, idealerweise sogar 40, sollten wir täglich zu uns nehmen. Da kommen wir ja nochmal drauf, aber da hast du natürlich damit schon richtig gut was abgedeckt.
Ja, allerdings, das stimmt. Über Ballaststoffe werden wir heute nochmal ganz intensiv sprechen. Und es gibt ja auch noch andere Lebensmittel mit Ballaststoffen, die man jetzt nicht unbedingt schälen muss.
Ja, absolut. Es gibt quasi sozusagen die leichten Ballaststoffe. Und da habe ich dir auch welche mitgebracht. Guck mal hier.
Mhm. Also ich sehe hier Chiasamen und Leinsamen und Weizenkleie und Flohsamen.
Ja, super, ne? Das sind alles tatsächlich super Ballaststoffquellen, die wir gut ins Essen reinmischen können. Da haben wir auf kleiner Menge ganz, ganz viel Ballaststoffe und da können wir schon sehr viel zu unserem täglichen Ballaststoffgehalt beitragen.
Genau, und wie das eben bei chronischer Verstopfung helfen kann und wie das vor allem Yvonne auch geholfen hat, darüber sprechen wir jetzt.
Die Ernährungsdocs-Akte.
Verstopfung haben ja viele irgendwie mal, zum Beispiel im Urlaub, ne, da isst man irgendwie anders. Also zum Beispiel so in den südlichen Ländern, ja Frankreich, da gibt es eben sehr viel Baguette. Das hat, glaube ich, nicht so viele Ballaststoffe. Da isst man dann ja irgendwie auch, weil es da ja auch so Vollkornbrot oder sowas gibt es da ja gar nicht, da isst man dann irgendwie relativ viel von. Das sind immer so Sachen, glaube ich, so Situationen, Urlaub, ne? Da hat man das vielleicht häufiger mal.
Ja, bei Urlauben speziell, da kommen ja mehrere Punkte zusammen. Erstmal hat man oft eine längere Anreise, wo man lange sitzt, entweder im Auto, Zug, Flugzeug. Das ist schon mal der erste Punkt. Dann haben wir da eine andere Ernährung, an die wir nicht so gewöhnt sind. Oft auch eher vielleicht weniger ballaststoffhaltig. Und dann tatsächlich kommt auch manchmal der Aspekt dazu, dass man auch andere Toilettensituationen vorfindet und dann auch so eine gewisse Abneigung hat, so gerade, was weiß ich, beim Camping oder wo immer, wo das jetzt nicht ganz so gut geht. Und wenn man den Stuhldrang länger unterdrückt, dann kann man auch eine Verstopfung bekommen. Also da kommt so einiges zusammen. All das kann zur Verstopfung führen.
Das wäre jetzt dann so eine akute Verstopfung. Da können so Ernährungstipps, die wir jetzt gleich auch noch besprechen werden, natürlich auch dann akut helfen. Aber wir sprechen ja heute jetzt über chronische Verstopfung, was eben Yvonne auch zu schaffen gemacht hat. Was ist denn da der Unterschied?
Ja, also wie gesagt, diese sogenannte akute oder auch habituelle Verstopfung, die wir so nennen, die geht wieder vorbei. Mhm. Die hat man wirklich nur in den Situationen. Während Menschen mit einer chronischen Verstopfung, die haben das tatsächlich als dauerhaftes Problem und das ist wirklich eine Krankheit. Verschiedene Störungen können zu einer Verstopfung führen. So ganz genau muss man ehrlicherweise sagen, ist es noch gar nicht verstanden. Es sind verschiedene Mechanismen. Einerseits ist der Darm bei manchen Patienten zu träge. Das heißt, er transportiert den Stuhl zu langsam. Es scheinen aber auch Sekretionsstörungen vorzuliegen, dass einfach zu wenig Flüssigkeit in den Stuhl abgegeben wird. Das ist ja auch das, was die Patienten beschreiben, dass er so unglaublich hart wird. Und dann gibt es auch noch Probleme manchmal bei der Stuhlentleerung. Das heißt, dass der Stuhl nicht gut entleert werden kann. Sei es, dass da anatomische Veränderungen vorliegen, dass es wie so eine Art Blockade gibt oder auch eine Störung der Beckenbodenfunktion. Also das sind alles Dinge, die zur Verstopfung beitragen können.
Ja, und dann kann es eben sein, dass wie bei Yvonne wirklich das einfach Jahre oder Jahrzehnte einfach besteht.
Man fühlt sich immer so aufgepumpt, sehr peinlich irgendwie. Ich habe das bestimmt schon 20, 30 Jahre und ich lebe da also mal mehr und mal weniger gut mit, ne?
Also bei 20, 30 Jahren denke ich auf jeden Fall an eine chronische Verstopfung. Aber wann ist es denn noch akut und ab wann spricht man dann von chronisch?
Also eine chronische Verstopfung ist natürlich ganz klar, wenn das über Jahrzehnte geht. Wenn man jetzt ab und zu mal im Jahr eine Verstopfung hat, zum Beispiel immer dann, wenn man in Urlaub fährt, dann haben wir die sogenannte habituelle Verstopfung. Und entscheidend ist, dass es sich zwischen diesen Anlässen immer wieder normalisiert. Und vielleicht wäre es auch nochmal ganz wichtig zu betonen, dass die Verstopfung auch verstanden wird als gesamtes Krankheitsbild mit den Beschwerden, die Yvonne auch beschrieben hat. Also früher hat man immer nur quasi die Stuhlgänge gezählt und gesagt, wenn man so und so wenig Stuhlgänge pro Woche hat oder pro Tag, dann ist es eine Verstopfung. Und wir sind inzwischen ganz weg davon, weil tatsächlich Menschen mit Verstopfung zum Teil 3 Stuhlentleerungen pro Tag haben, aber immer nur 3x3 harte kleine Klümpchen. Und das ist natürlich dann trotzdem eine Verstopfung. Und die Definitionen heutzutage aller Leitlinien, die umfassen eben das gesamte Krankheitsbild. Das umfasst Bauchschmerzen, Schwierigkeiten mit der Entleerung, harter Stuhlgang, mühevolle Entleerung, starkes Pressen und eben all die Symptome, die Patienten eben Gesamtheit belasten.
Und wie seid ihr da jetzt bei Yvonne konkret vorgegangen?
Zuerst schließt man immer aus, dass bestimmte Ursachen der Verstopfung vorliegen, die man vielleicht ursächlich behandeln könnte. Ganz oft können zum Beispiel Krankheiten vorliegen, klassischerweise Schilddrüsenunterfunktionen, neurologische Erkrankungen wie Morbus Parkinson, die können Ursache einer Verstopfung sein. Ganz oft sind aber auch Medikamente schuld, gerade Herz-Kreislauf-Medikamente, Blutdruckmedikamente, Schmerzmedikamente. Da sollte man gucken, ob es eine Möglichkeit gibt, das eine oder andere zu behandeln. Und dann ist die Behandlung der Verstopfung eine Stufentherapie. Und die Basistherapie ist als erstes immer die Ernährung und der Lebensstil. Und dazu gehört auch ganz wichtig die Bewegung.
Was habt ihr Yvonne dann genau empfohlen?
Also im Kern eigentlich 3 Sachen, die auch eigentlich jeder beherzigen kann, der an einer Verstopfung leidet. Ballaststoffe zu sich nehmen, ausreichend oder eher richtig viel. Ausreichend dazu trinken und körperliche Bewegung.
Muss man ja sagen, Yvonne leitet eine Einrichtung für Menschen mit psychischen Erkrankungen und deshalb hat sie viel Verantwortung und ist einfach oft gestresst. Und sie hat eben erzählt, dass sie das Essen manchmal so, ja, dass das eher so nebenbei lief und das Trinken hat sie tatsächlich auch einfach manchmal vergessen.
Ja, und Stress kann auch ein Faktor bei der Verstopfung sein, weil ja auch die Stressfaktoren sich immer auf das Darmnervensystem auswirken und auf die Verdauung. Und ganz problematisch ist eben, wenn man zu wenig trinkt oder auch einfach schlecht sich ernährt, ballaststoffarm. Und wenn das Essen so nebenher läuft, dann greift man auch schnell zu eher ungesunden Snacks, die eher so Weißmehlprodukte enthalten, viel Zucker. Und es fehlt dann oft die Zeit für wirklich Frisches, viel Gemüse, Ballaststoffe, sondern eher Fertiggerichte. Und wir wissen eben, dass auch Fertiggerichte mit Zusatzstoffen schlechter für die Verdauung sind und vor allen Dingen eben, dass nicht genug Ballaststoffe enthalten sind.
Ja, und als Yvonne damals zu euch zum ersten Gespräch aufs Praxisboot kam, da dachte sie ja, dass sie eigentlich mit dem, was sie so an Ballaststoffen isst, ziemlich gut aufgestellt sei.
Ich nehme auch Ballaststoffe zu mir, außer in den schlechten Wochen. Dann esse ich auch wirklich gerne Salami und fettige Sachen, also wo ich auch weiß, die tun mir nicht gut.
Naja, und dann im Ernährungstagebuch, was sie ja über mehrere Wochen dann führen musste, kam aber raus, eigentlich hat sie insgesamt wirklich wenig Ballaststoffe gegessen, ne?
Ja, und da täuscht man sich tatsächlich ganz oft, weil man irgendwie das Gefühl hat, man isst doch genug. Aber sie kam durchschnittlich wirklich nur auf 12 Gramm Ballaststoffe pro Tag. Und das ist durchaus etwas, was viele Menschen im Durchschnitt zu sich nehmen. Und das reicht einfach nicht, ne? Bei chronischer Verstopfung sollten es mindestens 35 Gramm sein. Denn Ballaststoffe sind echte Wunderwaffen für die Verdauung. Denn sie vergrößern das Volumen des Breis im Darm. Und durch dieses größere Volumen wird die Darmtätigkeit angeregt.
Aber wie vergrößern Ballaststoffe den Nahrungsbrei?
Ja, also es gibt 2 Arten von Ballaststoffen. Die einen nehmen Wasser auf und können dadurch wirklich um das 60- bis 70-fache aufquellen. Und die anderen Ballaststoffe sind eher so faserig, können auch so ein bisschen Flüssigkeit sammeln und aber einfach durch ihre pure Faserhaltigkeit für mehr Volumen im Darm sorgen. Mhm. Und das Tolle bei diesem Volumen ist, dass die Darmmuskeln durch den Druck auf die Darmwand zum Arbeiten angeregt werden. Das ist genau so, funktioniert eigentlich die Darmtätigkeit. Wenn das Volumen im Darm ansteigt, wird Druck auf die Wand ausgeübt und der Darm transportiert weiter. Das ist der sogenannte peristaltische Reflex. Je mehr Volumen, desto besser die Darmtätigkeit, wenn der Darm noch darauf reagieren kann.
Okay, also das heißt, dieser Nahrungsbrei, der stupst oder regt die Muskeln eben an.
Ja, genau. Das ist ja quasi diese sogenannte Peristaltik. Das ist wie eine Zahnpastatube. Das heißt, wenn der Inhalt richtig groß ist und voll, dann wird der Darm angetrieben und der Darm kann das auch gut entleeren. Aber wenn es eben total leer ist, also dann ist der Stuhl auch ganz hart und klumpig, dann kann man sich vorstellen, dass man viel mehr Druck braucht, um dieses bisschen auch zu entleeren.
Aber damit jetzt hier keiner auf dumme Gedanken kommt, das heißt jetzt natürlich nicht, dass man sich den Magen einfach immer komplett vollschlagen soll, damit der Darm eben schön voll ist. Es geht eben einfach um diese anregende Wirkung der Ballaststoffe. Und wie kommt man jetzt auf ausreichend Ballaststoffe?
Also Nahrungsmittel mit 5 oder mehr Gramm Ballaststoffen pro 100 Gramm sind gut. Konkretes Tagesbeispiel wäre 2 Scheiben Vollkornbrot, 3 Kartoffeln, wenn es geht sogar vom Vortag, dann haben Sie noch ein bisschen mehr Ballaststoffe durch die resistente Stärke. Ein ungeschälter Apfel, eine ungeschälte Birne, ca. 200 Gramm Brokkoli und ein kleiner Tomatensalat. Wichtig ist zum Beispiel auch, wenn man Früchte überlegt, dass man einfach die Schale dran lässt. Ne? Mhm. Weil das sind natürlich die Ballaststoffe. Wenn man alles schält, dann verliert man ganz viel wertvolle Substanz.
Genau, die natürlich dann ordentlich waschen vorher. Und für Yvonne war das aber tatsächlich erstmal eine Herausforderung, auch überhaupt ein Gespür dafür zu entwickeln, wo jetzt, also in welchen Nahrungsmitteln, wie viele Ballaststoffe drin sind.
Also es ist wirklich Problematik bei Sachen, die nicht verpackt sind. Weil es steht nun mal nicht auf dem Gemüse oder auf der Frucht drauf, ich habe so viel Ballaststoffe. Da muss man sich dann schon mit beschäftigen.
Dafür gibt es ja aber digitale Hilfsmittel und Yvonne hat sich dann eine App besorgt, wo sie dann eingetragen hat, was sie so isst. Und dadurch hat sie auch ein ganz gutes Gefühl bekommen, wo dann wie viel drin ist. Und neben den Ballaststoffen sollte sie dann eben auch auf genügend Flüssigkeit achten. Warum ist das bei einer Verstopfung so wichtig?
Also wir brauchen auf jeden Fall ausreichend Flüssigkeit, um das Volumen im Darm herzustellen. Also über die Ballaststoffe, die das Wasser im Darm halten. Sonst ist das Problem, dass die Flüssigkeit eigentlich vom Darm aufgenommen wird und der Stuhl dann hart werden kann. Das heißt, gerade die Kombination ausreichend Flüssigkeit und Ballaststoffe ist das, was den Volumengehalt des Stuhlgangs vermehrt. Umgekehrt bringt es nichts, jetzt 4 oder 5 Liter zu trinken, weil das Wasser wird einfach aufgenommen und über die Blase ausgeschieden. Das hilft nicht, aber es sollte eben genug Flüssigkeit sein, um eben die Ballaststoffe zum Volumenquellen anzuregen.
Alles klar, also Ballaststoffe viel trinken und dann gab es eben noch den dritten Punkt, nämlich Bewegung.
Ja, genau. Viele von uns sitzen ja viel zu lange am Schreibtisch oder bekommen ganz generell viel zu wenig Bewegung in ihrem Leben und das ist extrem wichtig. Wir wissen nämlich, dass die Bewegung tatsächlich die Darmtätigkeit anregen kann. Das ist auch in Studien gezeigt worden und der Stoffwechsel wird auch noch angeregt, also es ist in jedem Fall eine tolle Ergänzung.
Ja, Yvonne hat nämlich dann damals auch angefangen zu joggen und hatte aber so insgesamt ein bisschen Bedenken, ob sie die Tipps auch wirklich dauerhaft umsetzen kann. Denn sie hat ja immer mal wieder natürlich Dinge ausprobiert, aber war irgendwie immer nicht so richtig konsequent.
Ja, das Kontinuierliche fehlt, das Ständige. Ich mache das manchmal und dann lasse ich es wieder sein.
Ja, das kennen wir ja alle. Wir sind ja auch einfach keine Maschinen. Aber wichtig ist einfach, dass man sich nicht entmutigen lässt, wenn es mal nicht klappt. Wir sagen ja immer, auch kleine Schritte zählen. Und einzelne Tage, an denen man die Vorgaben umsetzen kann, sind besser, als das dann gleich alles ganz aufzugeben. Und wenn man dann tatsächlich, wie wir oft in der Sendung ja erleben, nach 5 Monaten dann gemeinsam auf die Ergebnisse schaut, und dann hilft es oft auch langfristig dran zu bleiben, weil einfach die Erfolge gesehen werden. Also man sollte sich da nicht zu sehr unter Druck setzen. Ein zeitlich abgesteckter Rahmen kann dann einen sozusagen gesunden Druck machen, aber es sollte eben nicht zu sehr Stress sein.
Bei Yvonne hat dieser gesunde Druck auf jeden Fall gefruchtet. Sie war dann zu Recht ziemlich stolz auf sich.
Ich habe es einfach getan. Ich habe ganz viel Ballaststoffe zu mir genommen und habe mich ganz viel bewegt.
Ja, das ist immer toll zu sehen, wie Patienten dann wirklich durch diese Sendung über sich hinauswachsen und dann erleben, ich kann es schaffen. Und diese Selbstwirksamkeit zu erfahren, das ist enorm wichtig.
Ja, und bei Yvonne war es ja wirklich beeindruckend, denn nach 5 Monaten war ihre Verstopfung einfach fast vollständig verschwunden.
Die ist fast weg. Es ist ganz selten nur noch, dass sie nochmal auftaucht. Also ich würde sagen, es hat die Erwartung übertroffen. Damit habe ich nicht gerechnet, dass das so gut wird.
Richtig schön einfach. Und wie es ihr jetzt geht, das wollte ich natürlich wissen und habe mit ihr telefoniert.
Ja, also die meiste Zeit geht es mir gut. Also die Probleme, die ich bei den Ernährungsdocs angesprochen habe, die haben sich durch die Ernährung doch wesentlich verbessert.
Hast du die Ernährung dann so grundsätzlich beibehalten? Oder?
Ja, ich verzichte komplett auf Zusatzstoffe. Ich koche immer frisch. Doch, das habe ich beibehalten. Also das ist jetzt nicht dogmatisch. Ich erlaube mir dann trotzdem mal eine Currywurst mit Pommes, aber eben halt extremst selten. Und man guckt automatisch, wenn man einkauft oder so, und man hat so ein neues Produkt, guckt man automatisch auf die Zutaten und man stellt auch ganz viel wieder weg, weil halt überall ja Zucker drin ist oder Glutamat oder was weiß ich. Ich glaube, ich habe schon immer relativ gesund gegessen, aber dass ich mal so krass bin, das hätte ich nicht gedacht.
Ja, also kann man echt sagen, Yvonne hat eben ihre Verstopfung mit eurer Hilfe, mit der richtigen Ernährung, Bewegung gut in den Griff bekommen. Aber es gibt ja auch Fälle, wo das nicht hilft, ne?
Ja, also wie ich schon ansprach, wir sagen immer eine Stufentherapie bei Verstopfung und die Basis ist tatsächlich das, was wir bei Yvonne gemacht haben. Mhm. Und das kann eben in Fällen wie bei Yvonne auch wunderbar funktionieren. Aber es gibt eben auch Menschen, die haben eine so derartig gestörte Darmfunktion, dass der Darm auf diesen Reiz des Volumens im Darm nicht mehr richtig reagieren kann. Und da reicht das dann eben nicht aus. Da muss man dann einfach die nächsten Stufen der Behandlung durchschreiten, angefangen von Abführmitteln bis hin zu modernen Medikamenten. Bei Entleerungsstörungen gibt es nochmal Spezialbehandlungen. Also da gibt es auch andere Methoden. Wichtig ist, glaube ich, wirklich, dass Patienten wissen sollten, dass sie mit dem Problem sich nicht alleine rumschlagen müssen, sondern dass es da Hilfe gibt und dass sie auch Hilfe suchen.
Also das heißt, es ist dann auch schon wichtig, wenn man merkt, diese Basistherapie hilft nicht, da medikamentöse Unterstützung sich zu holen.
Ja, auf jeden Fall. Denn es ist ja bei manchen Menschen wirklich einfach ein chronisches Problem und der Leidensdruck ist manchmal erheblich. Und das ist nicht nötig. Wir können den allermeisten Patienten wirklich gut helfen.
Bei Yvonne war es ja zum Glück nicht nötig. Aber ne, wir wissen ja immer, jeder Fall ist irgendwie so ein bisschen unterschiedlich.
Es ist immer wichtig, dass man nicht aufgibt und einfach individuell nach Lösungen sucht, die eben zu einem passen. Und man sollte sich dann auch von Rückschlägen nicht entmutigen lassen, sondern immer weiter daran arbeiten und halt einfach Dinge umsetzen, die gut für einen selbst sind. Und in jedem Fall ist diese Ernährungs- und Lebensstilumsetzung auch gut, weil die auch insgesamt für den Körper natürlich gut sind. Also gesunde Ernährung, ballaststoffreich und Bewegung ist ja sowieso eine gute Sache. Das sollte man in jedem Fall immer als Basis haben, auch wenn man vielleicht zusätzlich Medikamente braucht.
Und genau deshalb sprechen wir jetzt nochmal ganz intensiv über die Ballaststoffe.
Das Ernährungsdocs Wissen.
Ballaststoffe sind ja hier im Ernährungsdocs-Podcast, kann man sagen, gute alte Bekannte.
Ja.
Aber da gibt es einfach ja so spannendes Wissen und da hat sich einfach auch in den letzten Jahren viel in der Forschung getan, dass wir da jetzt nochmal ganz genau hingucken. Die Basics, die greifen wir natürlich auch nochmal auf, so ein bisschen als Wiederholung.
Ich kann ja mal anfangen. Ballaststoffe sind wirklich faszinierend. Wie wir eben schon gehört haben, unterstützen sie unsere Verdauung, aber sie spielen auch tatsächlich eine entscheidende Rolle bei ganz anderen Bereichen des Organismus, zum Beispiel bei der Regulierung des Blutzuckerspiegels. Sie produzieren beispielsweise Stoffe, durch die wir wahrnehmen können, ich habe genug gegessen, ich bin jetzt satt. Dann können Ballaststoffe Schadstoffe binden, das heißt also Gifte, die in der Ernährung drin sind. Sie können zum Beispiel auch Gallensäuren binden und so das daran enthaltene Cholesterin binden, denn der Körper muss dann neue Gallensäuren produzieren und braucht dafür das Cholesterin und dadurch kann der Cholesterinspiegel sinken.
Also man merkt schon, Ballaststoffe sind ziemliche Alleskönner. Ja, lass uns gerne gleich mal beim Thema Blutzucker einsteigen. Was du gerade schon mal erwähnt hast, was passiert denn eigentlich in unserem Körper, wenn wir Ballaststoffe aufnehmen?
Ja, vielleicht einmal noch mal kurz als Grundlage. Ballaststoffe sind ja eigentlich auch Kohlenhydrate. Also im Grunde Zucker, aber die können wir eben nicht verdauen. Das heißt, wir können die nicht in Zucker aufspalten, weil wir nicht die notwendigen Enzyme dafür besitzen. Anders zum Beispiel Kühe, also wenn man jetzt zum Beispiel ein paar Gräser nimmt, Kühe können ja Gräser verdauen, das können wir eben nicht. Bei uns bleibt das als Ballaststoff im Darm. Und das heißt, diese Ballaststoffe, was haben wir eben schon angesprochen, wenn man dann Flüssigkeit dazu gibt, die können eben aufquellen und können dann eben die ganzen Funktionen ausüben, für die sie für uns so wichtig sind.
Und dann gibt's ja eben diese löslichen und nicht löslichen Ballaststoffe und die löslichen, die quellen eben in dem Wasser stark auf. Die anderen sind dann eher so faserartig und quellen eben nicht so auf, ne?
Die löslichen Ballaststoffe bilden beim Quellen eine richtig gelartige Substanz. Das kennt ja jeder, der schon mal Flohsamenschalen in Wasser gelöst hat. Und dann lässt man es stehen, dann entsteht ja so eine glibberige Masse. Mhm. Und das passiert natürlich auch dann im Magen. Das hat zwei Effekte. Einerseits wird die Magenentleerung verlangsamt, das heißt, die Nahrung wird langsam an den Darm abgegeben. Dadurch kommt es sozusagen schon langsamer zur Zuckeraufnahme ins Blut. Und das Gel kann auch noch den Zucker so ein bisschen einbinden. Und deswegen wird das auch nochmal erschwert, die Aufnahme. Und das kann eben Blutzuckerspitzen verhindern. Und wir wissen ja alle, die den Podcast schon kennen, Blutzuckerspitzen ist ungünstig. Das wollen wir vermeiden.
Genau, die stören nämlich unser Hunger- und Sättigungsgefühl. Und auf so einen schnellen Anstieg des Blutzuckerspiegels folgt ja eben immer ein genauso schneller Abfall. Und das kann dann eben zu Heißhungerattacken führen. Und diese Schwankungen, die können eben das Essverhalten insgesamt einfach destabilisieren und sind auch dann ein Grund für übermäßiges Essen oder eben ungesunde Essgewohnheiten. Zum Beispiel, wenn man dann einfach Heißhunger auf noch mehr Zucker hat, also auf Süßes.
Ja, genau. Und wir wissen ja auch, dass die hohen Blutzuckerwerte auch zusätzlich Zellen und Gewebe schädigen können, weil sich die Zucker eben auch an Proteine oder an Lipide binden und das kann auch die Funktion dann beeinträchtigen und zur Bildung sogenannter fortgeschrittener Glykationsendprodukte führen. Das Fachwort ist böse. Mhm. Das ist jedenfalls mit chronischen Erkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder sogar Krebs assoziiert.
Ach krass.
Das wissen auch viele Menschen nicht. Ein wiederholtes Auftreten von Blutzuckerspitzen führt dazu, dass die Bauchspeicheldrüse immer wieder große Mengen Insulin ausschütten muss, um dagegen zu steuern, um dann den Blutzucker zu regulieren. Und das kann auf Dauer zu einer Insulinresistenz führen, wo die Zellen dann weniger empfindlich auf das Insulin reagieren. Das bedeutet dann, dass die Bauchspeicheldrüse noch mehr Insulin produzieren muss, um den gleichen Effekt zu erzielen. Und wenn das System irgendwann überfordert ist, dann haben wir dauerhaft erhöhte Blutzuckerspiegel. Und das ist dann ja das Problem, dass wir dann einen Typ-2-Diabetes entwickeln können. Also ein ganz ungünstiger Teufelskreis im Grunde. Und wir wissen ja auch, hohe Blutzuckerspiegel führen zu erhöhten Entzündungsreaktionen im Körper, die insgesamt für die Gesundheit ungünstig sind. Aber darüber haben wir ja auch schon oft gesprochen.
Ja, ganz genau. Und dass die Ballaststoffe so eine wichtige, hilfreiche Rolle auch dabei spielen, muss ich echt nochmal sagen, finde ich wirklich beeindruckend. Klar, der Vollständigkeit halber, wenig Zucker essen und gute, also langkettige Kohlenhydrate, das ist natürlich auch super wichtig.
Ja, aber immer noch, der Vorteil von Ballaststoffen ist, glaube ich, immer noch unterschätzt. Also wir alle achten nach wie vor immer noch zu wenig darauf.
Also jetzt nochmal kurz Zusammenfassung. Diese löslichen Ballaststoffe, die stabilisieren eben durch dieses Gel, was die bilden, den Blutzucker. Und in welchen Nahrungsmitteln sind die dann drin?
Also lösliche Ballaststoffe sind zum Beispiel besonders enthalten in Haferflocken, Hülsenfrüchten, Äpfeln, Beeren und Karotten. Ach ja, und vielleicht nochmal eine Info für alle Menschen, die ihr Gewicht reduzieren wollen. Das Gel bildet sich ja eben im Magen und kann dadurch das Volumen im Magen vergrößern. Das heißt, es macht auch ein Sättigungsgefühl und es verlangsamt auch zusätzlich noch die Magenentleerung. Also zwei Effekte, die auch beim Abnehmen helfen können.
Cool. Und womit wollen jetzt die unlöslichen Ballaststoffe punkten?
Ja, da treffen wir uns wieder mal mit einem alten Bekannten, nämlich mit dem Mikrobiom. Mhm. Die unlöslichen Ballaststoffe, die sind eine ganz entscheidende Nahrungsgrundlage für unsere Darmbakterien. Die stecken zum Beispiel in Vollkornprodukten drin, in Nüssen, in Gemüse wie Brokkoli und Paprika. Und die sind eben ganz wichtig für unsere Gesundheit. Das haben wir ja auch schon öfter mal besprochen.
Ja, ganz genau. Nämlich in Folge 3, in Folge 30 und auch in Folge 38 natürlich immer wieder verschiedene Aspekte, weil das Mikrobiom einfach wirklich sehr vielfältig ist. Aber als gute Hostin fasse ich das nochmal ganz kurz zusammen. Also ein gesundes und vielfältiges Darmmikrobiom, die Gemeinschaft nämlich von Bakterien, Pilzen und Viren, das spielt einfach eine unglaublich wichtige Rolle für unsere Gesundheit. Und eben auch andersrum, wenn das Mikrobiom nicht so gut aufgestellt ist, dann ist da schon der Verdacht, dass das eben auch verantwortlich ist oder mitverantwortlich ist für eine ganze Reihe von Krankheiten. Und wir haben also wirklich ein großes Interesse daran, dass es unserem Mikrobiom gut geht.
Ja, und große Überraschung, die Ballaststoffe, also die unlöslichen, die sind halt einfach wunderbar für unser Mikrobiom. Die sind die Nahrungsquelle, die machen unser Mikrobiom glücklich.
Das heißt, wir können zwar keine Ballaststoffe verdauen, aber unsere Darmbakterien schon.
Genau, diese Ballaststoffe sind entscheidendes Futter für unsere Darmbakterien. Das hat die Natur genauso eingerichtet, dass wir eben nicht alle Stoffe in unserer Ernährung selber verbrauchen können, sondern dass wir damit unsere Darmbakterien versorgen. Und das sind eben diese unlöslichen Ballaststoffe, die von den Darmbakterien fermentiert werden und dadurch alle Funktionen ausgeübt werden.
Und bei diesem Fermentieren, da entstehen dann kurzkettige Fettsäuren, also auch SCFA. Das ist jetzt die Abkürzung dafür. Und die haben dann so schöne Namen wie Acetat, Propionat, Butyrat. Ne?
Genau, also das ist einer der positiven Effekte der Darmbakterien. Aber das ist ein Punkt, über den ja viele immer sprechen. Das sind diese SCFAs, diese Short-Chain Fatty Acids. Das ist ja der englische Begriff. Und die sind einfach wahre Wundermittel. Deswegen muss man das, glaube ich, ja noch mal ein bisschen näher beschreiben. Wenn wir nur mal das Butyrat anschauen, das stärkt zum Beispiel die Darmschleimhaut. Die Darmschleimhaut wird tatsächlich mit den Nährstoffen nur über die Abbauprodukte der Darmbakterien versorgt und nicht über unsere Ernährung an sich. Das heißt, das wissen auch viele nicht, wenn ein Darm längere Zeit keine Nahrung bekommt, dann entzündet er sich ganz schlimm, weil die Darmschleimhaut verkümmert. Also ganz wichtig, die Darmbakterien für unsere Darmschleimhaut. Eine gesunde Darmschleimhaut sorgt dafür, dass wir eine gute Darmbarriere haben, dass wir eben schädigende Stoffe im Darm sozusagen drin lassen, beziehungsweise dass die nicht in den Organismus eindringen können. Also das ist ja so ein Stichwort Leaky Gut, durchlässiger Darm. Das sind also alles Dinge, die eine Rolle spielen. Und wir wissen natürlich auch, dass eine gesunde Darmschleimhaut entscheidend ist, um uns vor Entzündungs- oder auch Krebserkrankungen zu schützen.
Ach, tatsächlich. Wie funktioniert das? Also ist das Krebsrisiko dann bei einer kaputten Darmschleimhaut wirklich erhöht?
Ja, also man weiß zumindest, dass einfach mehr Produkte in den Körper eindringen können. Und da werden eben auch krebserregende Stoffe teilweise durchgelassen. Mhm. Das Immunsystem wird aktiviert. Das sind Entzündungsreaktionen im Körper. Die sind ja auch im Grunde mitverantwortlich teilweise für chronische Erkrankungen, eben auch unter anderem Krebserkrankungen. Und umgekehrt können diese SCFAs tatsächlich entzündungshemmend wirken und auch diese Darmbarriere stärken und Heilungsprozesse im Darm auch anregen. Und das Thema Blutzucker, das hatten wir ja schon mal bei löslichen Ballaststoffen. Auch die unlöslichen Ballaststoffe können über die kurzkettigen Fettsäuren den Glukosestoffwechsel positiv beeinflussen.
Also auch diese kurzkettigen Fettsäuren, die können echt eine ganze Menge. Und was passiert da jetzt genau?
Ja, also die fördern die Aufnahme von Zucker in unsere Zellen. Das heißt dann im Umkehrschluss auch, dass der Körper weniger Insulin benötigt, um den Blutzucker zu regulieren. Denn der steckt dann ja schon in den Zellen drin. Und diese SFCAs können an bestimmte Rezeptoren der Dickdarmschleimhaut andocken und dann entstehen dort Neuropeptide, das sind Botenstoffe, die auch die Bauchspeicheldrüse regulieren können, die Insulinausschüttung steuern und auch wichtig sind zur Prävention von Typ-2-Diabetes. Zusätzlich fördern sie auch noch die Produktion von bestimmten Hormonen wie GLP-1 und PYY, die den Glukosestoffwechsel beeinflussen können und uns dabei helfen, das Sättigungsgefühl zu steigern. Und das sind ja im Grunde auch die Zauberbegriffe für die neue Abnehmspritze. Das sind ja genau die Botenstoffe, die sozusagen die Spritze ersetzt. Aber eigentlich kommt die schon natürlicherweise durch eine ballaststoffreiche Ernährung.
Wow. Also ich fasse das jetzt auch an dieser Stelle nochmal kurz zusammen, damit da auch wirklich alle mitkommen. Die unlöslichen Ballaststoffe, die geben eben bestimmten Bakterien in unserem Darm die Möglichkeit oder die Fähigkeit, diese kurzkettigen Fettsäuren zu produzieren, die dann wiederum ziemlich verschiedene Dinge in unserem Körper positiv beeinflussen.
Genau, und wir können die Vielfalt der guten Bakterien und deren Arbeit in unserem Darm durch die richtige Ernährung fördern, dank der unlöslichen Ballaststoffe. Und nicht vergessen, auch die löslichen sind natürlich extrem hilfreich und wichtig.
Also dann würde ich sagen, ja, mit den Ballaststoffen, oder?
Gerne, aber lass mich bitte noch etwas sagen, was bei Ballaststoffen immer ein wichtiges Thema ist. Wer bislang noch nicht so viel davon zu sich genommen hat, und das betrifft leider sehr viele Menschen, gerade die, die viel verarbeitete und hochverarbeitete Nahrungsmittel zu sich genommen haben, da sollte man die Ballaststoffe langsam steigern und nicht gleich von 12 auf 40 Gramm hochgehen. Denn natürlich durch diese Verstoffwechselungsprozesse durch die Darmbakterien entstehen auch Gase und das kann wirklich zu Bauchbeschwerden führen und zu Blähungen, auch teilweise einer kleinen Durchfallneigung. Das heißt, lieber langsam steigern, denn wenn man wegen Unverträglichkeit das gleich wieder sein lässt, hat man sich nichts Gutes getan.
Also wirklich Zeit lassen, sich da langsam dran gewöhnen, langsam steigern. Gibt es denn auch Menschen, die da vielleicht grundsätzlich vorsichtig sein sollten mit Ballaststoffen?
Naja, das ist ja natürlich immer wieder der Fall bei Menschen, die einen empfindlichen Darm haben, zum Beispiel Reizdarmpatienten. die haben einen Darm, der sehr empfindlich auf diese Verstoffwechselungsprozesse reagiert. Und da muss man wirklich gucken, individuell, was tut gut. Da sind oft die quellenden Ballaststoffe besser verträglich als die löslichen. Das muss man wirklich auch individuell gucken und anpassen. Man muss auch ein bisschen aufpassen. Manchmal kann die Ballaststoffe auch dafür sorgen, dass bestimmte Medikamente nicht so gut aufgenommen werden. Da muss man sozusagen die Nahrungszufuhr oder Ballaststoffzufuhr und die Einnahme der Medikamente zeitlich voneinander trennen. Da muss man auch immer im Einzelfall nochmal gucken.
Okay, also wirklich ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal praktisch, was kann man denn leckeres, ballaststoffreiches kochen, was du mir heute mitgebracht hast.
Das Ernährungsdocs-Rezept.
Was haben wir denn hier? Ich sehe Tiefkühlerbsen, Limette, Gemüsebrühe, Zwiebeln, Avocado, Minze, frische Minze und Rapsöl. Was wird da draus?
Ja, also nachdem wir heute so tief in die komplexe Welt der Ballaststoffe abgetaucht sind, dachte ich, dass wir uns einfach mal ein einfaches Rezept gönnen. Und das ist trotzdem extrem lecker. Das ist Erbsensuppe mit Avocado und Minze. Erbsen sind ja Hülsenfrüchte, also sehr gute Ballaststofflieferanten. Und Avocados übrigens auch.
Bei Avocados muss man natürlich immer sagen, lieber nicht zu oft essen, weil die einfach schon eine kleine Umweltsünde sind. Aber sie sind einfach auch verdammt gesund. Also ab und zu ist das auf jeden Fall nicht schlecht.
Genau, also da muss man einfach immer gucken und abwägen. Mhm. Ja klar, und getrocknete Hülsenfrüchte wie Linsen oder Kichererbsen enthalten mit Abstand am meisten Ballaststoffe. Und in der zweiten Gruppe kommen dann Vollkornprodukte, Trockenfrüchte, Nüsse. Und dann gibt es auch noch stärkearme Gemüsesorten, wie zum Beispiel Brokkoli oder andere Obstsorten. Gut sind natürlich auch die Klassiker wie Leinsamen, Hafer und Weizenkleie, Flohsamenschalen, die haben wir ja ganz am Anfang schon mal besprochen. Die kann man wunderbar ins Müsli morgens reinrühren oder auch bei den Suppen teilweise. Da kann man wirklich auch ein bisschen experimentieren. Und man sollte vor allen Dingen fröhlich mischen, das ist auch immer ganz wichtig. Auch das ist wunderbar für unser Mikrobiom, eher so vielfältig. Und wer sich vor allem aus unverarbeiteten Nahrungsmitteln mit einem hohen Vollkornanteil bedient, frisch kocht, viel Gemüse verwendet, öfter mal zu gesunden Hülsenfrüchten als Snack greift oder auch Nüsse, der bekommt auch auf natürliche Weise genügend Ballaststoffe.
Klingt auf jeden Fall machbar, aber jetzt mal zurück zur Suppe. Wie bereitet man das zu?
Kleingeschnittene Zwiebeln und Knoblauch in etwas Rapsöl anschwitzen, etwa 3/4 der Erbsen dazugeben und umrühren, dann mit Gemüsebrühe ablöschen und so etwa 5 bis 8 Minuten köcheln lassen. Dann die Minze fein hacken, Limette heiß waschen und die Schale abreiben, den Saft auspressen, Avocado schälen, klein schneiden. Vorsicht, dass man sich nicht schneidet. Es ist immer gerne der Klassiker mit dem Kern. Mm. Das Ganze etwas salzen und vermengen.
Und das kommt dann einfach in die Suppe rein und dann wird das püriert, oder?
Zur Erbsensuppe gibst du dann noch ein bisschen gehackte Minze, pfefferst und pürierst das Ganze gut durch. Und die Avocado-Minz-Mischung, die setzt du jeweils mittig auf vorgewärmte Suppenteller und gießt die Suppe einfach drumherum. Oben drauf dann noch die restlichen Erbsen, die man vorher etwas blanchiert hat. Dann noch die geriebene Schale der Limette und ein paar Minzblättchen obendrauf und fertig. Und richtig, richtig lecker.
Das glaube ich. Es klingt so, als sähe es vor allem sehr, sehr hübsch aus und klingt aber auch sehr, sehr lecker. Also eigentlich so ein richtig gutes Wintergericht, ne, oder Herbstgericht. Also ich kann mir vorstellen, ich bin zwar nicht so der Suppenfan, aber das ist eine Suppe, die würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Vielen Dank.
Ja, guten Appetit.
Und ich habe jetzt auch nochmal mitgenommen, wie unglaublich vielfältig Ballaststoffe einfach unserem Körper helfen können. Also da habe ich echt nochmal was dazugelernt. Das Rezept zu der Erbsensuppe verlinken wir euch in den Shownotes. Und jede Menge weitere Rezepte und spannende Fälle der NDR Ernährungsdocs, die findet ihr auf ndr.de/edocs. Aber bitte denkt dran, und das ist uns wirklich wichtig, so eine radikale Ernährungsumstellung, die solltet ihr am besten immer mit eurer Hausärztin oder einem Ernährungsmediziner besprechen. Autorin dieser Folge ist Tina Roth und ich bin Julia Dehmann. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne, am besten in der ARD Audiothek. Einfach auf die kleine Glocke klicken, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und empfehlt uns auch gerne weiter. Ihr kennt bestimmt Menschen, die ja vielleicht nicht so ganz zufrieden sind mit ihrer Ernährung oder auch einfach neugierig, wie welche Lebensmittel unserem Körper helfen können. Zum Schluss, wie fast immer, noch ein Tipp für euch. Was steckt eigentlich hinter dem großen Boom der Beauty-OPs? Von Botox und Hyaluron bis zu großen Operationen gibt es ja inzwischen die verschiedensten Wege, an der eigenen Schönheit zu feilen. Wir empfehlen euch dazu die zweite Staffel der Doku-Serie Bin ich schön, in der 4 Frauen bei ihren Eingriffen begleitet werden. Zum Beispiel geht es um Juicy, die sich in der Türkei die Nase operieren lässt, weil sie einfach jahrelang unter der Form ihrer Nase gelitten hat. Aber es geht auch um Influencerinnen wie Sophia Thiel oder Lena Glams. Die erzählen nämlich von ihren ganz persönlichen Geschichten. Lena Glams ist erst 21, hat aber schon früh einfach viele, viele Eingriffe machen lassen und heute bereut sie vieles davon. Also Staffel 2 der Doku-Serie Bin ich schön mit 3 neuen Folgen in der ARD-Mediathek. Den Link findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn ihr mögt. Jetzt macht's gut, bleibt gesund und lasst es euch schmecken.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.